Willkommen zurück. Du hast uns ja eine wirklich spannende Sammlung von Unterlagen geschickt. Ein Blogbeitrag und gleich zwei GitHub-Projekte von einem Entwickler, der sich Ingmars Retro nennt. Und unsere Mission heute ist, finde ich, total faszinierend. Wir wollen verstehen, wie ein Projekt die pure Gaming-Nostalgie der 1970er mit einem modernen Mikrocontroller wieder zum Leben erweckt. Und da steckt ja sofort eine wirklich knifflige Frage drin. Also die Nuss, die es hier zu knacken galt, war ja, wie überrede ich so einen brandneuen digitalen Chip überhaupt dazu, mit einem, sagen wir mal, 50 Jahre alten Röhrenfernseher zu sprechen? Das sind ja komplett andere Welten. Und wie wir sehen werden, steckt in der Antwort auf diese Frage noch ein ganz anderes, verborgenes Potenzial.
Absolut. Und das ist auch der Grund, warum mich das hier so gepackt hat. Es ist so viel mehr als nur der x-te Nachbau von Pong. Es ist eine wirklich, wirklich lehrreiche Reise zu den absoluten Grundlagen der Videosignalerzeugung. Das Projekt zeigt halt eindrucksvoll, was heute mit extrem zugänglicher und ja auch günstiger Hardware möglich ist. Es ist eine handfeste Brücke zwischen den Technikgenerationen. Und dieser didaktische Gedanke, der war von Anfang an da. Das Ganze wurde, so steht es in den Quellen, ursprünglich für einen FKT an der Fachhochschule Kärnten entwickelt, um genau das zu demonstrieren.
Du hast eben diese Brücke erwähnt. Ich nehme an, das Fundament dieser Brücke ist dann die Hardware, oder? In den Unterlagen stoße ich immer wieder auf dieses Vector Game Board V1.0. Das scheint ja deutlich mehr zu sein als nur ein ESP32, den man mal schnell auf ein Steckbrett geklemmt hat.
Genau, das ist der Kern. Es ist ein maßgeschneidertes All-in-One-Design. Wenn du dir das Platinen-Layout mal ansiehst, dann erkennst du sofort die Philosophie dahinter. Alles ist auf einer einzigen, kompakten Platine integriert. Klar, in der Mitte thront das Gehirn, also der ESP32-Chip, aber entscheidend ist, was drumherum passiert.
Und da stechen einem ja sofort diese beiden großen, runden Bauteile ins Auge. Das sind Potentiometer, also klassische Drehregler, nehme ich an.
Exakt. Und damit ist von Anfang an klar, hier geht es um ein echtes analoges Spielgefühl. Also weg von digitalen Pfeiltasten hin zur stufenlosen direkten Steuerung, so wie es damals bei den Originalkonsolen war. Das ist ein ganz bewusster Designentscheid für die User Experience.
Also kein billiger Joystick, sondern richtig was zum Drehen? Und ich sehe da auch direkt einen Cinch-Anschluss auf der Platine. Das heißt, ich muss nicht erst mit irgendwelchen Adaptern hantieren, sondern kann direkt das gelbe Videokabel vom alten Fernseher im Keller einstecken.
Genau das. Plug and Play für Retro-Hardware sozusagen. Das Signal kommt direkt aus einem Pin des ESP32, wird simpel aufbereitet und geht in die Buchse. Und nicht nur das Bild. Für den Ton gibt es sogar einen kleinen Lautsprecher direkt auf der Platine, inklusive einem kleinen Verstärker. Du brauchst also wirklich nur noch ein 5V-Netzteil und einen Fernseher und die Zeitreise kann losgehen.
Eine komplette, eigenständige Retro-Konsole auf einer Handvoll Quadratzentimeter. Was ich daran aber besonders bemerkenswert finde, der Entwickler stellt ja alles zur Verfügung. Die kompletten Schaltpläne, die Eagle-Layouts für die Platine, alles liegt offen auf GitHub. Das ist also nicht nur ein cooles Projekt, es ist echte Open Hardware. Man kann es nachbauen, verstehen und sogar verändern.
Und das ist ja der eigentliche Sinn eines solchen Demo-Projekts. Es lädt zum Mitmachen ein. Und wer sich die Mühe macht, der wird schnell merken, wo die wirkliche Magie, aber auch die größte Schwierigkeit liegt.
Und die liegt, und das hat mich beim Lesen wirklich überrascht, anscheinend nicht in der Spiellogik von Pong selbst. Die ist ja mathematisch relativ überschaubar. Die eigentliche Herkulesaufgabe war es, überhaupt ein stabiles Bild auf den Fernseher zu bekommen.
Das ist der springende Punkt. Wir reden hier nicht von HDMI, wo man einfach digitale Datenpakete schickt. Wir reden von einem analogen PAL-Composite-Signal, auch FBRS genannt. Und dieses Signal ist eine absolute Diva, was das Timing angeht. Jeder einzelne der 625 Bildzeilen eines PAL-Bildes muss mit mikrosekundengenauer Präzision erzeugt werden und dann an den Videoausgang, in diesem Fall den GPO-Pin 25, gesendet werden.
Und was passiert, wenn das Timing auch nur minimal daneben liegt?
Der Fernseher kapituliert komplett und zeigt nur noch Schnee. Einfach weil er das Signal nicht mehr als gültiges Fernsehbild erkennt. Um diese zeitkritische Aufgabe zu bewältigen, braucht man einen schnellen Prozessor. Und da kommt eben der ESP32 ins Spiel. Mit seinem schnellen Dual-Core-Prozessor ist er gerade so in der Lage, neben der Spiellogik auch noch diese wahnsinnig anspruchsvolle Signalerzeugung in Echtzeit zu stemmen.
Aber er macht das nicht allein, oder? Er greift auf eine spezielle Bibliothek zurück.
Richtig, er nutzt eine Open-Source-Bibliothek von einem anderen Entwickler, BitLuni, die den Namen ESB32-LIP trägt. Diese Bibliothek nimmt einem die harte Arbeit ab, die einzelnen Timings für die Synchronisationsimpulse und die Bilddaten von Hand zu programmieren. Aber, und das ist wichtig, genau hier lauert eine Falle, die jedem, der das nachbauen will, bewusst sein muss.
Ah, und das ist dieser Punkt, der mir in den Dokumentationen sofort ins Auge gesprungen ist. Überall Warnhinweise in Fettschrift. Es fühlt sich an wie ein Minenfeld.
Das ist es auch. Das kennt jeder, der schon mal ein älteres Softwareprojekt ausgraben musste. Man lädt den Code, drückt auf Kompilieren und wird von einer Wand aus Fehlermeldungen erschlagen. Eine echte Zeitfalle. Der Entwickler warnt hier ganz explizit, dass nur ganz bestimmte, ältere Versionen der Softwarebibliotheken funktionieren.
Das ist ja der Klassiker der Dependency Hell. Man aktualisiert eine Komponente und an anderer Stelle bricht alles zusammen.
Genau. Neuere Versionen sind nicht immer besser, besonders in der Embedded-Entwicklung, wo man oft sehr, sehr nah an der Hardware programmiert. Änderungen an der Basis können dann alles über den Haufen werfen. Für dieses Projekt, und das ist eine der wichtigsten Informationen aus den Quellen, müssen zwingend diese Versionen verwendet werden. Die ESP32 by Espressif Systems Boards in Version 2.0.0. Die Arduino ESP32 Boards in Version 2.0.11. Und die besagte BitLuni ESP32-LIP in Version 0.3.1. Die neueren 3.x.x-Versionen sind laut Entwickler nicht kompatibel. Diese Info kann einem buchstäblich Tage an frustrierender Fehlersuche ersparen.
Okay, nehmen wir mal an, man hat diese Hürde genommen, die richtigen Bibliotheken installiert und alles läuft. Was bedeutet das dann für das eigentliche Spielerlebnis? In den Notizen wird ja immer wieder dieses authentische, fast schon haptische Gefühl betont.
Und das ist ein zentraler Punkt, der über die reine Technik hinausgeht. Es geht um das Gefühl, wenn man an diesem Potentiometer dreht. Das ist der entscheidende Unterschied zu einer digitalen Steuerung. Bei einem D-Pad hast du nur an oder aus, links oder rechts. Bei einem Potentiometer hast du eine quasi unendliche Anzahl von Positionen dazwischen. Das verändert nicht nur die Steuerung, es verändert die Strategie.
Das ist wie der Unterschied zwischen einem Lichtschalter und einem Dimmer. Das eine ist eine binäre Entscheidung, das andere ist feinfühlige Kontrolle.
Perfekter Vergleich. Du kannst viel feinere, präzisere Bewegungen machen. Du kannst deinen Schläger nur ein winziges Stück bewegen, um den Abprallwinkel des Balls minimal zu verändern. Das ist der Kern des ursprünglichen Pong-Erlebnisses aus den 70ern. Diese direkte, fließende Verbindung zwischen deiner Handbewegung und dem, was auf dem Schirm passiert. Keine Stufen, keine Verzögerung.
Und dazu kommt ja dann noch das akustische Feedback, das du vorhin erwähnt hast. Sehr simple, aber wahrscheinlich extrem wirkungsvoll.
Absolut. Ein einfaches Piep vom Onboard-Lautsprecher bei jedem Ballkontakt oder wenn ein Punkt erzielt wird. Dieses Geräusch wird über den GPIP-IN-27 ausgegeben. Und diese Kombination aus dem visuellen Feedback auf dem flimmernden Röhrenbildschirm, dem haptischen Gefühl des Drehreglers und dieser simplen, aber direkten akustischen Rückmeldung, das alles zusammen erzeugt eine erstaunlich immersive Erfahrung.
Und man kann diese Erfahrung teilen. Es gibt nicht nur einen Modus gegen den Computer, sondern auch einen lokalen Zweispieler-Modus. Jeder an seinem eigenen Drehregler. Das ist die Wiederbelebung des klassischen Duells nebeneinander auf der Couch.
Genau. Die Moduswahl ist auch herrlich unkompliziert. Ein Taster zum Wechseln zwischen Ein- und Zweispieler-Modus, ein anderer zum Starten des Spiels. Simpel, direkt und ohne verschachtelte Menüs. Es ist auf das Wesentliche reduziert.
Aber, und das ist der Punkt, an dem für mich das Projekt von einem reinen Nachbau zu etwas viel faszinierenderen wurde. Die Geschichte endet nicht bei Pong auf einem Fernseher. Als ich mir das zweite GitHub-Repository angesehen habe, ESP32 Vector Game, da ist mir was aufgefallen. Da geht es gar nicht mehr um PAL-Signale. Plötzlich ist die Rede von einem XY-Modus und einem Oszilloskop. Zuerst dachte ich, das wäre ein ganz anderes Projekt, aber es scheint dieselbe Hardware zu sein, dasselbe Vector-Gameboard. Was hat es damit auf sich?
Das ist die geheime Superkraft dieser kleinen Platine. Und hier zeigt sich die ganze Genialität und Vielseitigkeit des Designs. dieselbe Hardware, die dieses extrem komplexe, zeilenbasierte PAL-Signal für einen Fernseher erzeugen kann, kann auch etwas völlig anderes ansteuern. Ein Oszilloskop im XY-Modus.
Okay, das müssen wir jetzt mal auseinandernehmen. Ein PAL-Signal ist ja ein Rasterbild. Der Elektronenstrahl im Fernseher malt Zeile für Zeile, von oben nach unten, bis der ganze Bildschirm voll ist. Was passiert im XY-Modus?
Im XY-Modus passiert etwas fundamental anderes. Statt eines Rasters gibst du dem Oszilloskop zwei variable Spannungen. Eine für die horizontale Auslenkung, die X-Achse, und eine für die vertikale, die Y-Achse. Der Elektronenstrahl folgt dann direkt diesen Spannungen. Du sagst ihm nicht, färbe Pixel 10, 20 weiß, sondern du sagst, bewege dich von Koordinate A zu Koordinate B. Du zeichnest also direkt Linien, Vektoren. Das ist die ursprüngliche Technologie der Vektorgrafik, wie man sie von Arcade-Klassikern wie Asteroids oder der Heimkonsole Vectrex kennt.
Das muss man sich mal vorstellen. Der ESP32 hört also auf, mühsam 576 einzelne Zeilen für den Fernseher zu malen und fängt stattdessen an, dem Elektronenstrahl eines Oszilloskops direkt Befehle zu geben, wohin er fliegen soll. Das ist ja eine komplett andere Philosophie der Bildererzeugung.
Eine völlig andere. Und dafür nutzt der Entwickler die beiden internen Digital-Analog-Wandler des ESP32 liegen. Pin 25 steuert die X-Achse, Pin 26 die Y-Achse. Man zieht also den Zinnstecker vom Fernseher ab, schließt stattdessen die Tastköpfe des Oszilloskops an diese beiden Pins an und lädt die andere Software. Das Ergebnis ist eine gestochen scharfe, leuchtende Vektorgrafik auf dem runden oder eckigen Schirm des Messgeräts. Das zweite Repository enthält ja nicht nur ein Vektorpong, sondern sogar einen Klon von Space Invaders für das Oszilloskop.
Aber da gibt es doch ein Problem. Wenn der Strahl zum Beispiel das eine Pedal gezeichnet hat und dann zum anderen Pedal springen muss, würde er dann nicht eine sichtbare Linie quer über den Bildschirm ziehen?
Eine exzellente Frage. Professionelle Vektordisplays hatten dafür eine sogenannte Z-Achse. Mit der konnte man die Intensität des Strahls steuern, ihn also quasi an- und ausschalten, um diese Geisterlinien zu verhindern. Ein normales Oszilloskop hat das nicht. Und hier kommt ein unglaublich cleverer Software-Trick ins Spiel, den der Entwickler in den Quellen als Blanking-Simulation beschreibt.
Wie funktioniert das?
Also, wenn der Strahl von einem Objekt zum nächsten springen soll, also eine Distanz zurücklegen muss, ohne eine Linie zu zeichnen, lässt der Code den Strahl diese Strecke einfach extrem schnell zurücklegen. So schnell, dass die Leuchtschicht des Phosphors auf dem Bildschirm gar keine Zeit hat, richtig aufzuglimmen. Die Linie ist dadurch so schwach und nur für einen so kurzen Augenblick da, dass sie für das menschliche Auge praktisch unsichtbar wird.
Das ist ja ein genialer Hack. Man trickst also die Trägheit des menschlichen Auges und die Physik des Phosphors aus. Man ist einfach schneller, als die Materie reagieren kann. Faszinierend.
Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man mit cleverer Software die Limitierungen der Hardware umgehen kann. Und es verwandelt ein Messgerät aus dem Labor in eine Arcade-Maschine.
Fassen wir das mal zusammen. Wir sind mit einem Projekt gestartet, das auf den ersten Blick wie ein weiterer, netter Pong-Nachbau für Retrofans wirkte. Und nach dieser Analyse stellen wir fest, es ist in Wahrheit eine Art Chamäleon. Eine Dual-Mode-Platine, die zwei völlig unterschiedliche Epochen und Philosophien der Bilddarstellung beherrscht. Und die sowohl klassische Röhrenfernseher als auch Laboroszilloskope ansteuern kann. Das ist wirklich eine Brücke zwischen den Technikwelten.
Und es ist ein Paradebeispiel dafür, wie moderne, spottbillige Hardware, ein ESP32-Board kostet ja nur eine Handvoll Euro, nicht nur als Werkzeug zur Emulation der Vergangenheit dienen kann,
sondern als fantastisches Lernmittel. Wenn du dieses Projekt nachbaust, spielst du nicht nur ein Spiel, du interagierst direkt mit den fundamentalen Prinzipien der Videotechnik. Auf der einen Seite das streng getaktete, zeilenbasierte Rastersignal für den Fernseher, auf der anderen Seite die mathematisch eleganten, frei im Raum schwebenden Vektoren für das Oszilloskop. Man lernt durchs Machen die Herausforderungen und, ja, auch die Schönheit beider Welten kennen. Das Ganze begann, wie du anfangs sagtest, als Demoprojekt für einen Hochschultechniktag. Man sollte zeigen, was möglich ist. Und das bringt uns zu einer abschließenden Frage, die wir dir mit auf den Weg geben wollen. Wenn man bedenkt, dass man mit dieser Vektorgrafikmethode ja nicht auf Pixel oder Sprites beschränkt ist, sondern mit ein paar Zeilen Code direkt einen Elektronenstrahl auf einem Schirm steuert, Welche anderen Visualisierungen, welche Art von Datenkunst, algorithmischen Mustern oder vielleicht sogar Musikvisualisierungen könnte man wohl mit so einer einfachen kleinen Platine auf dem leuchtenden Grün eines alten Oszilloskops erschaffen?